Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Viva Talks. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Thema Immobilien und heute ein ganz besonderer Gast, nämlich einer der Top-Makler in Regensburg bei uns, würde ich sagen, der Wolfgang Matzinke. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank, Herr Emmensdorfer, für die Einladung heute. Ich bin schon ganz gespannt auf unser heutiges Thema, was wir miteinander besprechen wollen und natürlich da unsere Kunden oder Ihre Kunden dann entsprechend das Hörer begeistert.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Super, genau. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ja, mir geht es vor allem um das, wir heute so ein bisschen einen Rundumschlag machen, einfach ums Thema Immobilie, ums Thema Markt. Aber ich glaube, als erstes interessiert unsere Hörer immer sehr, wen haben wir da zu Gast? Vielleicht wollen Sie einfach so ein bisschen Ihren Lebenslauf erzählen. Ne? Wie sind Sie eigentlich zu den Immobilien gekommen, zum Makler? Und wie hat sich's dann auch ergeben, ne? Was Sie heute machen, sagen wir so eher im oberen Segment der Immobilien, wie ist das abgelaufen?
Mhm. Eine sehr interessante Frage. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht so richtig vorbereitet darauf, dass ich heute meinen Lebenslauf hier darstellen darf. Ja, was in unserer Branche durchaus ja immer interessant ist, der Maklerberuf an sich ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf. Also man geht hier nicht über eine Lehre rein. Also man findet sich in diesem Berufsfeld meistens aus dem späteren Dasein, also in seiner Findungsform vom Beruf. Ich muss sagen, ich bin vom Leidenschaft her Verkäufer schon immer gewesen und das ist vielleicht der Grundeinstieg oder diese Türöffner hier gewesen. Mhm. An der Stelle, in meiner letzten Position war ich für einen Zeitungsverlag tätig, auch im Vertrieb. Und aufgrund dieser Tätigkeit bei meiner Zeitung bin ich eben auf dieses Unternehmen dann gestoßen. Mhm. Und hier ist der Slogan, was jetzt auch viele so Franchise-Systeme bieten. Also man kann auch als Quereinsteiger aus berufsfremden Bereichen hier Fuß fassen. Ne? Das war jetzt vor schlappen 20 Jahren dieser Einstieg ins System. Ja. Und da wusste ich schon, dass Remax Immobilien hier in Regensburg auch am Markt war und habe mich hier aktiv im Büro vorgestellt. Mhm. Und da man ja hier in einem selbstständigen Verhältnis ist, ist das Risiko des Franchise-Gebers relativ gering in seiner abenteuerlichen Findung, ob man hier auch Geld verdienen kann und auch seine Brötchen verdient. Und ja, es hat gefruchtet, der Beweis, nach 20 Jahren. Ja. Ja. Und das Besondere daran ist, vielleicht als Quereinsteiger das generell zu sehen, war das für mich natürlich ein Top-Bereich, weil man sich von bereits bestehenden Kollegen quasi das Wissen aneignen konnte. Also dieses Fachwissen, was man sich, sage ich mal, als Einzelunternehmer, wenn man jetzt hier starten würde in so einem Bereich, wäre sehr schwierig.
Ja, ja. Was ist so für Sie das Besondere am Immobilienmakeln? Was reizt Sie da an dem Beruf? Was macht Ihnen Freude?
Der Mensch.
Der Mensch, ja.
Ja. Es ist, der Slogan ist wahrscheinlich in der Branche oft bekannt. Menschen und Immobilien, wir bringen sie zusammen und lieben sie. Meistens ist es dann, wenn man ehrlich ist, in der Gesamtbranche eher zu sehen, wir lieben das Geld vordergründig, ja, den Provisionen. Es geht um sehr viele wirtschaftliche Güter in Bereichen, um Fachwissen und so weiter. Aber für mich persönlich, und das ist das, warum mich dieser Beruf zur Leidenschaft macht, interessieren auch die Menschen dahinter. Weil hinter jedem Abschluss nicht nur eben der wirtschaftliche Ertrag, der ist ja vordergründig an der Stelle, aber die Psychologie, die wo da dahinter steckt, den einzelnen Teilnehmern in diesem Zirkus, wenn man das so auch nennen darf, ist nicht unerheblich.
Was würden Sie da sagen jetzt für den Erfolg als Immobilienmakler? Was ist wichtiger? Ist es mehr so dieser Fachwissensbereich? Was muss ich über Immobilien wissen? Wie mache ich vielleicht auch gute Fotos? Wie bediene ich die Portale? Oder ist es mehr diese zwischenmenschlich-persönliche Ebene, sagen wir mal so Verkaufstalent?
Es ist natürlich eine Mischung dieser genannten Parameter, was Sie jetzt gerade genannt haben, Herr Emmensdorfer. Aber ich würde sagen, der Einstieg, der Einkauf, also der Immobilie für uns, wir brauchen ja Projekte, die wo wir am Markt anbringen können, dann sind natürlich die Beziehung zum Kunden ein Auftragsverhältnis, das sich ja über längere Zeit hinwegsetzt, oftmals in einer Vertriebszeit einer Immobilie von 0 bis 6 Monate. Ja. Und da möchte ich auch eine gute Basis mit meinen Kunden finden. Und das ist in vernünftigen Gesprächen möglich. Die Basis bildet natürlich auch eine fachliche Ausbildung. In dem Falle war es für mich obwohl es kein Ausbildungsberuf ist, gibt es natürlich Fortbildungsmöglichkeiten dann zum Immobilienfachwirt, das wo dann entsprechend eben auch genutzt wurde, dann auch von der, um die Basis eben in der fachlichen Thematik zu bilden. Und vermarktungsmäßig dann ist es natürlich ein umfangreiches Thema. Wie präsentiere ich eine Immobilie?
Ja, und was machen Sie jetzt von der Tätigkeit mehr? Ist es mehr Verkauf, ist mehr Vermietung? Wie kann man sich ungefähr das Verhältnis vorstellen?
Also die Spezialisierung ist generell ein Thema, wo dann stattfindet im Maklerdasein. Überhaupt, wenn man sehr langfristig, und das sollte ja die Thematik sein, betreibt,
ja,
dann ist es, glaube ich, wie in jedem Beruf, der Bauchladen ist an der Stelle zu vermeiden,
okay,
weil man sicherlich dann auch nicht der Spezialist an der Stelle sein kann. Ne? Mhm. Spezialist ist man eben, wie genannt, schon durch das Wort, durch eine Spezialisierung. Bei mir speziell wurde es die Wohnimmobilie, weil eben da diese Nähe zum Kunden, sprich zur Privatperson, der wo klassisch sein Haus, seine Wohnung verkauft und da den Dienstleister sucht, da habe ich gefunden. Der andere große Bereich ist eher gewerblich gesehen, hat eine andere Struktur, also sprich, man braucht ja auch ein anderes Netzwerk, was man bedient, ist vordergründig auch vom Kundenbereich Geschäftskundenthematik. Und dann natürlich in der Projektierung auch oftmals langfristiger in der Abarbeitung, ne, weil sie ja große Projekte bedienen.
Okay, okay. Wie kann man sich so einen typischen Arbeitsalltag vorstellen als Immobilienmakler? Gibt es überhaupt den typischen Alltag? Oder?
Ja, also es geht ja klassisch, also so frühestens um 10 los, so im Café vor Ort. Ja. Das kennt ja jeder, ich glaube, dieses Bild werden wir hier nicht mehr auflösen können. Also da würde ich mich jetzt gar nicht in die Bresche schmeißen. Nee, also man hat natürlich auch die Büroarbeit, das ist ja eine schöne Mischung in unserem Beruf, ja. Und viel Praxis draußen an den Objekten beim Kunden vor Ort, aber auch viele Bürotätigkeiten, Aufbereitung, Exposé-Sachen. Und so beginnt mein Arbeitstag eigentlich eher vordergründig, klassisch, nachdem ich meine Kinder und nur zwei kleine Kinder im Kindergarten versorgt habe. Dann gehe ich ins Büro und dann versuche ich erstmal administrative Sachen hier im Büro zu erledigen, wo der Kunde eben noch nicht ansprechbar ist zu gewissen Zeiten. Und dann geht es so ins Tagesgeschäft rein. Also bei uns Kundenklientel, würde ich sagen, ab 10 Uhr versuchen wir unsere Kunden dann im Wachmodus zu penetrieren. Dann gehe ich hervor und auch immer her.
Okay, okay. Und weil wir jetzt gerade so das Thema Kunden haben, wie kann man sich das denn vorstellen jetzt im aktuellen Markt? Ist es jetzt eher ein Markt, wo Sie sagen, es ist schwer, ausreichend Objekte zu bekommen als Immobilienmakler, oder ist es eher schwer, für die Objekte die Käufer zu finden?
Ja, das ist eine interessante Frage, was Sie hier mal stellen, Herr Elmersdorfer. Also ich finde zum Beispiel, was sind ausreichend Immobiliennamen? Also ich bediene bei meinen Kunden, ich habe im Bestand oftmals weniger als 5.
Okay.
Immobilien, ja. Ja. Aber die konkret in einer effektiven Bearbeitung. Mhm. Also das heißt, ich brauche hier auch keinen, sage ich mal jetzt, einen Immobilienbestand von 10, 20 Immobilien, den wo ich vor mir herschleppe und nicht ordentlich abarbeiten kann. Ja? Weil ein Immobilienverkauf schon eine Aktivität bedeutet und nicht im Prinzip die Passivität auch hier bloß jetzt am Telefon zu sitzen und warten, ja, wann kommt denn der Golden Punch, sondern man muss einfach am Markt, einfach die Marktbeobachtung, Marketingmaßnahmen einsteuern in gewissen Prozessen, und dann hat man natürlich den Vorteil, eher mit weniger Immobilien viel effektiver für seinen Kunden zu arbeiten, weil man die Abschlusszeiten natürlich geringer setzt und geht dadurch aber der Umschlag trotzdem gleich bleibt. Also ich verdiene mit 5 Immobilien genauso viel wie mit 20 schlechten.
Okay, okay, verstehe.
Das muss ich. Und ja, und das sind der Kunde, der dankt einem das ja, weil letztendlich dann ist man dran am Kunden und der merkt auch, mein Makler, da hat man ja eben dieses sehr nahe Verhältnis in dieser Vermarktungszeit zum Kunden. Und dann, wenn ich aktiv einfach mit dem Kunden gehe und sage, gebe ihm denn dann einfach die Rückmeldung dazu, wie der Markt reagiert, wo geht's hin. Mhm. So wie der Kunde das ja natürlich auch anfordert. Ne? Es gibt da verschiedene Kunden. Der eine, der würde immer eigentlich quasi täglich einen Bericht haben, am liebsten, ne? Und sagt, ja, haben schon hunderte auf meine Immobilie angefragt. Ja. Oder derjenige sagt, Herr Mazinke, das ist der Job, rufen Sie mich an, wenn ein Notartermin steht.
Ja.
Und das ist dann das Highlight. Ne? Also das sind diese Vertrauensverhältnisse.
Und kommen die Kunden oder die Immobilien, die auf Sie zukommen, kommen die jetzt eher so aus Ihrem, sagen wir, eigenen Netzwerk raus, vielleicht, wo Sie schon mal was gemacht haben, oder sind es eher Leute, die zum Beispiel über die Homepage von Ihrem Franchisegeber kommen und da jemanden suchen?
Ja. Also hier muss ich berufseinsteigern. Vielleicht macht sich hier der ein oder andere Gedanken. Also Maklerwesen, ja, sehr interessant. Spätestens dann beim Notar, wenn die Provisionssummen verlesen werden, sagt jeder, wow, ich wäre Makler. Ja. Ein Traum, ja. Aber da muss man eins auch wissen, ja. Also das, so schnell geht es an der Stelle natürlich nicht. Das ist lange Aufbauarbeit gefragt. Mhm. Und am Anfang, wie Sie schon richtig nennen, ist der Franchise-Geber natürlich ein Einstiegsthematik, weil man auch über eine Markenpräsenz hier Kundenkontakte hat. Und natürlich bekommen wir durch unsere Bürostruktur entsprechende, sagen wir mal, Clients vermittelt. Mhm. Aber jetzt, um salopp zu sagen, das Telefon zu bewachen und reich zu werden, das wird an der Stelle nicht reichen. Und dann gibt es eben Faktoren. Ich selbst habe natürlich den großen Vorteil, jetzt am Standort bezogen, dass ich ein gebürtiger Regensburger bin. Mhm. Mittlerweile auch, knapp über 50, auch gute Strukturen. Also sprich, man kennt sich in diesem Dorf. Ja. Und dann ist natürlich ein persönliches Netzwerk das Entscheidende über den Referenzbereich, aber natürlich über gute Arbeit, viele Jahre, ja, hat man hier natürlich dann seine Lorbeeren, wie vielleicht da wahrscheinlich in vielen Berufsfeldern. Ne?
Okay. Was mich jetzt mal auch interessiert, wenn ich mir jetzt das vorstelle, so eine konkrete Situation, der Kunde kommt auf Sie zu und sagt, ja, ich habe wieder was zu verkaufen, ja, dann ist ja oft so, stelle ich mir vor, dass die Leute ja im Kopf haben, ja, meine Immobilie ist X wert, ne? Also die haben ja auch vielleicht schon eine ganz fixe Preisvorstellung, ja, die vermutlich meistens recht hoch ist, ja, in der eigenen Wahrnehmung. Wie kriegen Sie das hin oder wie schaffen Sie das? Dann gehen Sie dann eher her und sagen, okay, wir probieren es mal für deinen Preis und dann zeigt man dem auf dem Weg so, das wird nichts. Oder wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist genau, sage ich mal, die Kunst, wo, sage ich mal, die Spreu vom Weizen trennt an der Stelle. Ja. Oder der Umgang mit einem, ein ehrlicher Umgang mit einem Kunden von Anfang an. Ja. Also diese... Ich unterstelle jedem Makler oder mir auch natürlich über Jahre eine Marktwissenheit, also dass man einfach weiß, wo liegt der richtige Marktpreis der derzeitigen Immobilie in einer gewissen Range. Und dann haben wir natürlich den Kunden, der wo, sage ich mal, für emotionalst getrieben mit seinem Schlösschen, weil jedes Haus, jede Wohnung ist ja von einem Kunden natürlich das immer das besondere Gut. Ja. Und in Zeiten von Internet, was natürlich klar ist, wird hier eine oberflächliche Privateinwertung oft vorgenommen und dann sieht man, das Haus vom Nachbarn steht jetzt hier für 600.000 drin. Der für 600.000, da ist doch meine Hütte. Ich habe ja viel größer Gartenzaun, eine Doppelgarage, dann sind wir bei uns mindestens bei 700.000. Ja. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe meines Berufs auch, Menschen realistisch an die Kaufpreissituationen heranzuführen. Mhm. Uns präzentual zu nennen, ich glaube, für 99% meiner Gespräche als nicht als Traumdeuter, sondern eher als Traumzerstörer.
Echt? Ja? So viel? Also ist es schon so?
Definitiv, dass die Preisvorstellungen ordentlich überzogen sind. So.
Ja.
Und die Basis einer transparenten und partnerschaftlichen Zusammenarbeitet ist eigentlich, dass man vor Vertragsschluss eines Kunden mit ehrlichen Zahlen den Kunden gegenübertritt. Weil es trotzdem für den Endkunden zwei Varianten gibt. Auch wenn er sicherlich, wie jeder Kunde, dann enttäuscht ist, wenn er eben sich auf realistische Zahlen einstellen muss, wenn er dazu in der Lage ist. Aber vielleicht bietet ihm mal auch diese realistische Zahl einen Plan B auf und er hält nicht an der Traumsumme fest, die wo nicht realisierbar ist. Mhm. Und vielleicht sagt, gut, vielleicht erholen sich ja die Märkte wieder entsprechend und vielleicht in Parallelen und man kann dann wieder andere Preise erzielen. Aber im Moment sind wir immer an den Markt gebunden und das ist eben jeder Makler. Und das bewirkt dann eben einmal, dass man natürlich ja nicht jeden Vertrag mit Kunden bekommt, weil eben dann auch der Wettbewerb da ist, der wo ihm vielleicht ein anderes verspricht oder suggeriert an der Stelle. Das ist dann auch nicht an der Stelle mein Kunde.
Okay. Ist es dann eigentlich oft so, dass Sie die jeweilige Immobilie exklusiv vertreiben oder läuft es auch in parallel mit mehreren Maklern?
Wir arbeiten, also vor der Tulnich arbeiten wir schon sogenannten Exklusiv-Alleinaufträgen und geben einem Projekt, sage ich einmal, auch gesteuert, zentral gesteuert, also im wahrsten Sinne salopp gesagt, alle Informationen laufen über den Makler, zentriert, wenn der Nachbar klingelt, sozusagen, das kommt auch alles zu uns. Und somit ist ja auch eine effektive Vermarktung dadurch möglich. Aber natürlich haben wir auch nach außen hin oder intern sozusagen für den Kunden oftmals nicht spürbar sogenannte Gemeinschaftsgeschäfte intern mit Maklern beziehungsweise auch sogar mit externen Maklerunternehmen. Wenn die sagen, sie haben wirklich den Top-Kunden an der Hand, dann wird man sagen, gut, im Sinne des Kunden machen wir natürlich eine Zusammenarbeit, die wo dann den Sinn hat, dass eben der Kunde dann sein bestmögliches Ergebnis erzielt. Ne? Da können wir uns keinen Top verschließen wollen.
Ja, verstehe ich. Wir haben jetzt so ein bisschen auch über den Markt gesprochen. Ne? Sie haben so ein bisschen angedeutet, es ist nicht so leicht im Moment. Was würden Sie denn sagen, was sind so die Typen von Objekten? Wir sind ja jetzt in Regensburg, sagen wir mal, typische, kleinere Großstadt, aber trotzdem in Deutschland, ne, wirtschaftlich eigentlich grundsätzlich erfolgreich, wobei ja eigentlich die Wirtschaft in Deutschland natürlich allgemein nicht so toll ist. Die Zinsen sind auch wieder nach oben gegangen. Was sind so die Objekte, wo Sie sagen, ja, das geht immer oder das läuft gut?
Ja, auch in dem Sinn auch ein bisschen ein salopper Spruch, aber ich bin ja vordergründig im hochpreisigen Segment gelandet, dann irgendwann aufgrund eben langjähriger Entwicklungen und Netzwerke. Da erzählen natürlich die Lage von Immobilien. Und da merkt man auch, wenn man hier in den Top-Lagen von Regensburg Immobilien veräußert und die dann auch noch eine stimmige sozusagen Daseinsberechtigung haben, also Lage und das Objekt ist auch passend an der Stelle, dann tauchen da sicherlich Kundenbereiche auf, die unabhängig von Bankensituation sind. Also das ist wirklich sehr erstaunlich. Aber das Kundenklientel taucht auch nur auf, wenn man eben diese Top-Objekte betreut. Ja. Soll jetzt nicht heißen, dass ich hier mich ausschließlich nur solche Sachen hier widmen darf oder kann, weil es natürlich ich gerne sehen würde. Aber da ist Regensburg natürlich auch begrenzt. Ist eine traumhafte Stadt mit Altstadtbereichen. Aber es hat natürlich jetzt auch nicht von der Immobiliengröße und Vielfalt her an exklusiven Immobilien die Vielzahl wie jetzt Großstädte in München, Berlin, Ibiza oder wie sie alle heißen. Verringert natürlich den Topf an der Stelle. Aber da hat man natürlich dann schon tolle Verkaufssituationen. Okay.
Sie haben ja gesagt, na, Sie sind jetzt da 20 Jahre plus im Business. Was ist denn so, was Sie beobachten? Was sind so die häufigsten Fehler von Immobilienverkäufern? Warum das dann am Ende nichts verläuft, wie Sie sich
vorstellen? Wie lange haben wir heute noch Zeit?
jede Menge. Hör zu.
Also wie jeder in seinem Beruf freut man sich ja, oder es gibt ja immer Wettbewerb am Markt. Ne? Also hier in Regensburg, möchte ich mal behaupten, hat man hier als Makler, also aus meiner Sicht oder auch in meinem Unternehmen, haben wir eine Steilvorlage, weil es gibt leider nicht so viel Wettbewerb in qualitativer Sicht. Ja. Leider entsteht der Wettbewerb aufgrund des Gesetzgebers. Also es gibt leider hier keine Marktregulierung, sprich was ja das Schöne ist und was mir auch mein Berufsentstieg ermöglicht hat, ist sicherlich, dass man eigentlich keine Qualifizierung spezifisch auf einen Makler, eine Maklerlizenz hat. Ja. Man muss gewerblich gesehen eigentlich nur zwei Nachweise bringen, dass man eigentlich kein wirtschaftliches Desaster hatte, also sprich kein Offenbarungseid, man durfte keinen ermordet haben. Und schon kann man diese 34C Markererlaubnis gewerblich ziehen und man wird auf die Menschheit losgelassen. Und das ist sicherlich, was sich bei meiner Kenntnis entzieht, was hier die Lobby befruchtet, weil ich sag mal, jeder Versicherungsmakler, der wo, sage ich mal, Verträge in Höhe von 5 Euro abschließt, muss im Prinzip eine Lizenz haben oder einfach eine Qualifizierung, um einfach hier fachgerecht handeln zu können. Mhm. Und hier in unserem Gewerbe, wo es teilweise um wirklich sechsstellige Beträge geht, zum Teil, wird hin zum Kunst, der Ausdruck, aber auf die Menschheit losgelassen. Und der Nährboden ist eben, wenn es hier um viele wirtschaftliche Güter geht, wo Geld ist, wird eben einfach auch betrogen. Das muss man wirklich sehen. Und das ist leider in unserem Berufsfeld durchaus gang und gäbe.
Echt? Ja, okay. Also das kriegt man von außen gar nicht so, so stark mit, ne?
Ja, die Marktdurchdringung an der Stelle ist relativ gering. Ich hatte es ja gewundert, es gibt hier sicherlich diskutierte Beleihungen von verschiedenen Maklerunternehmen, die sich schon über lange Jahre auch hier bewegen. Und wo man meint, da wo sich die Märkte dann selbst regulieren, eben durch, weil es nach außen getragen wird, beständig gearbeitet wird und sonstiges. Aber scheinbar ist immer noch so viel Potenzial da, dass auch schlecht arbeitende Unternehmen oder Makler dann den einen oder anderen im wahrsten Sinne erwischen. Ja.
Okay, okay. Ja, interessant. Ja. Ja, vielleicht nochmal zurück zum Thema Markt. Ne? Wir haben so ein bisschen gesprochen, im Moment ist die Marktphase nicht optimal. Würden Sie jetzt Ihren Kunden oder Verkäufern eher raten zu sagen, naja, mal lieber ein halbes Jahr oder Jahr abwarten, wie es sich entwickelt, vielleicht gehen die Zinsen runter oder wird die wirtschaftliche Situation besser, oder würden Sie sagen, nee, trotzdem mal reingehen in einen Verkaufsprozess?
Ja, das ist natürlich eine ganz einfache Frage, weil es wirklich da wieder so viele Faktoren beinhaltet. Ja. Da sind wir wieder beim Faktor Mensch. Ja. Was hat der Mensch für eine Motivation? Oder haben wir natürlich zwei wesentliche Punkte, ob es eine eigengenutzte Immobilie ist, ja, und hier den Wohntraum erfüllen soll, der meistens nicht so dringlich ist oder Zeit, okay, ja, ob man dann den Nestbautrieb irgendwie oder fahre so, ich sage so heuer, liebe Frau, greif mal an, jetzt wird das Eigenheim kommen. Mhm. Aber manchmal verschiebt sich das. Und man wohnt ja trotzdem schon in der, irgendwo vier Wänden, auch wenn es zur Miete ist.
Ja.
Oder es ist natürlich der Kapitalanleger, der wo dann nochmal ganz andere wirtschaftliche Ansätze hat. Also eigentlich ausschließlich wirtschaftliche Ansätze teilweise. Ja. Ja. Und da ist die Beratungsform dann nochmal anders, eben bezogen, wie Sie schon sagen. Ist es jetzt schlau, sich vielleicht hier zu verabschieden von der Immobilie, um wieder vielleicht das in anderen Bereichen rein zu investieren, oder sollte man hier in dem Markt trotzdem noch bleiben, weil eine Erholung oder eine Besserung in den Kapitalmärkten da ist. Momentan haben wir natürlich eher schwierige Situationen von Kapitalimmobilien im Verkauf, weil viele, sage ich mal, Alternativprodukte wieder am Markt sind, was viele Leute sich jetzt immer mehr trauen, in andere Kapitalmärkte reinzugehen, ETFs zum Beispiel,
ja.
Gold, Silber. Das sind auch so Werte, die wo jetzt natürlich auch gut getrieben sind, sage ich mal, oder interessant für Menschen, die wo sich damit befassen, weil jetzt die klassische Wohnimmobilie im Renditebereich durchaus natürlich, wenn man sagt, man will jetzt was Solides und sich ja sich jeder dann vorstellt oder wahrscheinlich denkt, ich habe jetzt hier eine Wohnimmobilie, die vermiete ich jetzt schön und dann sperre ich die einmal auf und dann habe ich den Top-Mieter drin und nach 10 Jahren sieht er dann wieder aus und den kann ich die wieder toll verkaufen. Und diese Rendite-Thematik, umso besser haben wir hier auch eine Risikosituation, umso besser die Immobilie im als Kapitalanlage ist, ne, umso geringer ist auch wiederum eigentlich pauschal gesagt die Rendite für solche Projekte. Und umso schwieriger die Projekte sind zwar die lukrativen Renditeansprüche wieder im Augenblick zwar größer, aber dann hat man dann Schwierigkeiten mit Sanierungsstaus, alten Immobilien, muss da wieder investiert. Also ein sehr komplexes Thema.
Weil Sie gerade sagen, Thema Sanierungsstau, da wollte ich jetzt auch sowieso ein bisschen anknüpfen in die Richtung, weil, sagen wir es so, es hat sich ja da insofern viel geändert, weil das ganze Thema Energie auch bei der Immobilie größer geworden ist, ne, und auch die Baukosten die letzten Jahre ja explosiv gestiegen sind. Wie stark merken Sie das so im Verkauf, dass Sie sagen, eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, alte Immobilie, renovierungsbedürftige Immobilie ist schwer? Und würden Sie dann vielleicht teilweise sogar raten, eine Immobilie erst selber zu sanieren und dann zu verkaufen? Wie ist da Ihr Liebbaum?
Ja, ganz ein brisantes und ein schwieriges Thema wirklich geht einher im Moment. Eben, Sie haben schon wichtige Schlagpunkte genannt. Also der Markt wird ja klar altersbedingt, so wie bei uns auch, wir werden alle älter, so werden die Immobilien auch alle älter. Wir haben hohe Grundstückspreise, alte Immobilien, teure Baukosten und Sanierungsumgebungen, die wo im wahrsten Sinne manchmal überhaupt als Laie nicht mehr greifbar sind, also verständlich sind. Es gibt zwar zigtausend Fördertöpfe, aber ob diese Maßnahmen überhaupt, ob man sie erhält und wann man sie erhält, braucht man wieder einen Spezialisten, der einen Sanierungsfahrplan erstellt. Und der sagt aber trotzdem am Ende des Tages, also wir können das und das und das machen in der Form, da kriegen Sie dieses Darlehen und dieses Darlehen. Aber rausgesetzt, der Topf ist dann noch vorhanden, wenn wir das irgendwo auf anfordern. Also ein sehr komplexes Thema. Und das hemmt natürlich diese Märkte, gerade jetzt in der Bestandsimmobilie, also auch getriebene Bodengrundstückspreise, die wo also seitens der Nullzinspolitik, Bodenrichtwert ist ja immer dieser goldene Schlüssel, wo sich jeder Laie auch dran hält. Also es gibt ja für Regensburg speziell, für jede Straße, für jeden Wohnort, einen sogenannten Bodenrichtwert, die alle 2 Jahre durch den Gutachterausschuss öffentlich gemacht werden, um eben verschiedenste Institutionen, aber auch natürlich den Privatmann im Verkauf zu unterstützen, was ist denn mein Grundstück wert an der Stelle. Ja. Und wenn wir jetzt mal so ein saloppes Beispiel nehmen, hier gerade hier unseren Goldenen Westen, der wo ja in Regensburg immer geheilt ist, dann sind hier Grundstückspreise also eingetragen in diesen Bodenrichtwertkarten bis zu 2000 Euro pro Quadratmeter. Ja. Bebaut, aber mit Baukörpern eines 60er-Jahres-Hauses, ja, wo der Opa dann schon mal jetzt am Schluss rausgestorben ist und jetzt sagen die Erden, so, jetzt ist soweit, der Opa wollte ja nie verkaufen, aber wir wollen jetzt das Gold des Westens, da wollen wir abschöpfen. Und dann kommt der tolle Makler und dann sagen die schon von vornherein, ja, also mein Grundstück hier, ne, 1000 Quadratmeter, dann mal 2000, ne, dann hat man hier schon mal die Steilvorlage, ja, und dann aber mit dem Baukörper drauf. Und das ist momentan die Krux, ja. Also das macht's für uns als Makler und auch die Marktfindung ist das sehr schwierig an der Stelle, weil natürlich wir sagen, diese Bodenrichtwerte sind nicht mehr realistisch, also bedürfen hier auch schon eine Marktkorrektur und dann der Baukörper, also die Scheren zwischen Sanierung und Abriss, wird immer enger. Okay. Da ob man eher sagen muss, da müssen wir eher noch den Bodenrichtwert nehmen und dann noch die Abrisskosten des sanierungsbedürftigen, stark sanierungsbedürftigen Hauses, weil die Sanierung eigentlich in der Form wirtschaftlich gar nicht tragbar ist oder auch nicht sage ich mal, realistisch von Leuten in Angriff gehen. Wenn Sie jetzt sagen, persönlich, Sie kaufen sich jetzt hier was Schönes im Westen und dann sagen Sie, jetzt habe ich mir ein Haus gekauft für 2 Millionen, ne, so ein 60er-Jahre-Haus, der Keller ist noch ein bisschen feucht, hat er nur 2 Millionen gekostet, aber, ja, jetzt wohnen wir da mal schön und dann bauen wir nach und nach um. Also das ist nicht das Klientel. Ne? Also man muss ja auch, wenn man solche Grundstücksdimensionen hat, dann passt sicherlich von den Lagen her und von der Qualität das schon hergeben. Aber da muss man sich auch damit befassen, dass wenn Leute so eine Invest schon allein Grundstückswert eingehen, dann werden die sicherlich auch was Schönes drauf haben wollen. Ja? Okay. Und wenn man dann diese Summen dann zusammennimmt unter derzeitigen Baukostensegment, ist fast, also da geht dem Regensburger Markt die Luft aus. Am Marienplatz in München, okay. Da geht immer was mit den Chinesen vielleicht noch, ja, da weiß ich jetzt nicht in dem Moment, aber hier muss man wirklich richtig.
Da gibt es ja noch sehr viele.
Nicht mehr viele. Ja. Und jetzt kommen wir eben zu der Schwierigkeit dieser Marktfindung. Auf der anderen Seite ist aber dieses, ich behaupte jetzt mal doch irgendwie ein Teil dieser Bestandshäuser reich, nicht angewiesen auf Marktkorrekturen, was auch zu sagen. Ja. Wenn ich diesen Herrschaften dann leider erklären muss, ich würde es ja gern verkaufen, aber wir müssen eben marktrealistische Situationen darstellen. Ja. Und sagen die dann oftmals zu mir, naja, wenn das dann so ist, dann warten wir nochmal 10 Jahre.
Ja.
Wir wissen ja eh nicht im Moment, wo wir eigentlich das Geld dann hinschaffen. Ne? Also, da ist, wenn man so sagt, ja, da fehlt der Druck. Ja. Also, wie soll man es beschreiben? Also ich bin kein Freund von Druck, ja, aber ein positiver Druck auf den Markt, uns anderen eigentlich realistischen Käufern wieder überhaupt zu ermöglichen, an solche Projekte anzukommen. Okay. Ja, weil also da ist die Marktfindung
auch. Okay, schwierig. Ja, es war jetzt wirklich eine sehr, sehr spannende Reise durch das Immobilienbusiness heute. Wir machen zum Abschluss immer gerne eine Schätzfrage. Würde ich Sie heute mal fragen, da gibt es keine richtige oder falsche Antwort drauf.
Ist genau richtig. Genau.
Wenn Sie mal so zurückdenken an jetzt die letzten Jahre oder Jahrzehnte schon, wie Sie den Beruf machen, wie hoch schätzen Sie die Quote ein, wenn Sie jetzt einen Auftrag quasi haben für den Verkauf einer Immobilie, auch wirklich für sich sagen, okay, so können wir da ins Rennen gehen, ne? Und der Kunde, sage ich mal, aus Ihrer Sicht auch jemand ist, wo Sie sagen, okay, mit dem kann ich arbeiten, der hat auch realistische Vorstellungen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hoch ist so im Schnitt die Erfolgsquote? Also wie oft klappt es quasi innerhalb einer Zeit, Sie haben gesagt 6 Monate, oder wie oft ist es dann so, dass es nicht zum Erfolg führt? Ungefähr.
100%.
100%?
Wow. Außer es sind persönliche Dinge, mein Gott, es gibt. Aber selbst das ist mir noch nicht, Gott sei Dank, passiert, aber die hat man natürlich nicht in der Hand. Sag ich mal, in der Vermarktungszeit könnte theoretisch der Verkäufer vielleicht die Endzeit nicht mehr erleben, wenn es ältere Herrschaften sind. Aber mit einer realistischen Markteinwertung, auch jetzt nach 20 Jahren, 100%. weil man einfach das Markt gut hier in Regensburg, und da sind wir vielleicht abschließend eben bei unserer schönen Stadt wieder, ja, eben bei dem lebenswerten und der trotzdem wirtschaftlichen Stärke mit dem enormen Zuzug nach wie vor einfach eine so hohe Nachfrage am Markt haben, dass eben ein marktrealistisches Objekt so 100% verkaufbar ist. Das ist kein Buch mit 7 Siegeln.
Super. Na, das ist so ein tolles, ja, Abschlussstatement, Rufer. Dann sage ich ganz vielen Dank, Herr Marcinkke, dass Sie heute da waren. Und wir freuen uns dann auf die nächste Folge, nächsten Donnerstag, und alles Gute.
Ja, herzlichen Dank.
Dankeschön.